ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Unter Druck. Deutschland und die Wirtschaftskrise.
Tja, aus der Wirtschaft, da kommen jetzt gerade fast jeden Tag negative Nachrichten. Unternehmen schließen Standorte, das Bruttoinlandsprodukt sinkt und selbst am Arbeitsmarkt, der lange sehr stabil war, zeigen sich Probleme. Vor diesem Hintergrund findet heute der Deutsche Arbeitgebertag statt. Bei dem Arbeitgebertag wird der Bundeskanzler erwartet und er dürfte sich dort vermutlich einige Kritik aus dem Unternehmerlager anhören müssen. Aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
An Deutlichkeit hat es Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger vor einem Jahr nicht fehlen lassen.
Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt.
Das bekam damals auch Olaf Scholz zu hören. Doch der Bundeskanzler zeigte sich dann noch recht zuversichtlich, verwies zum Beispiel darauf, dass die Ampel beim Ausbau der Energieinfrastruktur eine ganz neue Dynamik entfacht habe. Und in Richtung der Wirtschaftsbosse meinte er wenige Monate später:
Ich weiß, als ehemaliger Hamburger Bürgermeister, dass der Gruß des Kaufmanns die Klage ist.
Bei den angesprochenen Verbandsvertretern kam diese Botschaft nicht gut an. Sie fühlten sich mit ihren Sorgen um die Lage der Wirtschaft nicht verstanden. Inzwischen haben Nachrichten wie die aus der Autobranche deutlich gemacht, unter welchem Druck große Teile der Industrie stehen. Auch die Regierung musste ihre Konjunkturprognose korrigieren. Deutschlands Wirtschaft schrumpft im zweiten Jahr in Folge. Die Wirtschaft könnte damit zu einem zentralen Thema im kommenden Wahlkampf werden, worauf auch jüngste Debatten im Bundestag deuten. Oppositionsführer Friedrich Merz:
Wenn Sie so weitermachen, werden Sie keine Chance haben, Deutschland aus der strukturellen Wachstums- und Beschäftigungskrise herauszuführen. Im Gegenteil, das Jahr 2025 wird dann möglicherweise das dritte Jahr in der Rezession sein. Und das haben dann ebenfalls ausschließlich Sie zu verantworten und niemand anders in diesem Land.
Auch Olaf Scholz klingt inzwischen nicht mehr so zuversichtlich wie noch vor Monaten. Die Überlegungen von Werksschließungen bei VW, die Probleme von ThyssenKrupp bei der Umstellung auf grünen Stahl und der vorläufige Stopp neuer Fabriken wie von Intel sind, so wirkte es nicht spurlos an dem Kanzler vorbeigegangen.
Wir müssen ganz besonders um die Industrie kämpfen hier in Deutschland. Ich bin also dafür, dass wir über das hinaus, was wir alles schon auf den Weg gebracht haben, eine neue industriepolitische Agenda vereinbaren, von der alle profitieren.
Zusätzlich zur Wachstumsinitiative der Regierung, von der Arbeitgeberpräsident Dulger sagt: gut, aber zu wenig.
Ich erwarte von dieser Bundesregierung deutlich mehr Ambitionen. Dazu gehört endlich Fortschritte im Kampf gegen die Bürokratie. Bisher sind das nur Buchstaben auf Papier. Da muss deutlich mehr kommen. Und wir brauchen eine wirksamere Strategie gegen Arbeits- und Fachkräftemangel.
Das sollte das Ende der sogenannten Rente mit 63 und eine grundlegende Reform des Bürgergelds beinhalten. Der Standort Deutschland, da ist sich der Arbeitgeberpräsident zwar noch mit dem Kanzler einig, dürfe nicht schlecht geredet werden. Schließlich seien viele Unternehmen nach wie vor wettbewerbsfähig. Doch die Probleme dürften auch nicht beschönigt werden.
Es fehlt jetzt an Investitionen, die sich in den 30er Jahren auszahlen und für Wachstum sorgen. Deutschland muss wieder einfacher werden, Deutschland muss wieder schneller werden.
Beim Arbeitgebertag dürfte Dulger seine Sorgen und Forderungen wieder eindringlich vortragen. Und die Antwort des Kanzlers könnte zeigen, inwieweit Wirtschaftspolitik jetzt zur Chefsache wird.
Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, der hatte vor zwei Wochen was mitgebracht zur Bundespressekonferenz. Eine große Papptafel, bedruckt mit bunten Charts, Kurven, Säulendiagrammen. Damit wollte der Wirtschaftsminister zeigen, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr Geld im Portemonnaie haben. Inflation gesunken, Löhne gestiegen. Aber die Sache hat noch eine zweite Seite. Deutschland steckt in einer Rezession. Die Wirtschaft wird auch dieses Jahr schrumpfen. Das macht vielen Sorgen, auch dem Arbeitgeberverband. Der hat heute sein großes Treffen angekündigt, haben sich dort unter anderem Bundeskanzler Scholz und eben auch der gerade angesprochene Wirtschaftsminister. Ich habe gestern Abend mit Christian Fichter gesprochen. Er ist Sozial- und Wirtschaftspsychologe an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich und ihn gefragt, die Wirtschaft geht in diesem Jahr um 0,2% zurück, sagt die Bundesregierung selbst. Das ist das zweite Mal hintereinander. Das heißt, die Lage ist nicht rosig. Rezession in Deutschland, Zahlen, die lügen ja nicht. Oder vielleicht doch, gibt es da zwei Seiten einer Wahrheit?
Ja, tatsächlich gibt es in allen wirtschaftlichen Dingen, wie so oft im Leben, zwei Wahrheiten. Das eine sind die harten Daten. Die können tatsächlich auch gut sein oder neutral. Aber das andere sind die subjektiven Wahrnehmungen. Also was glauben die Leute eigentlich psychologisch, wie es um die Welt bestellt ist? Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Und da sind leider die Aussichten oder die Empfindungen sind eben alles andere als rosig, sind sogar geradezu dunkel.
Heißt das im Umkehrschluss oder in der Interpretation dessen, was Sie sagen, dass es uns vielleicht in Wirklichkeit faktisch besser geht, als wir das wahrnehmen?
Das ist tatsächlich so. In vielen Lebensbereichen und übrigens nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auf der ganzen Welt ist es so, dass vieles immer besser wird. Da gibt es ganz viele Autoren und auch Websites mit Statistiken und Datenbanken, wo man das tatsächlich faktisch nachlesen kann und nachschlagen kann. Nur das tut der Mensch nicht, typischerweise. Das tut er nicht bei seinen Entscheidungen, wenn es um Konsum geht, wenn es ums Einkaufen von Gütern geht. Das tut er nicht, wenn es um das Wählen von Politikern geht. Das tut er nicht, wenn es um die persönliche finanzielle Vorsorge geht, sondern was handlungsentscheidend ist, sind schlussendlich die Wahrnehmungen, die er hat. Und die bekommt er eben nicht aufgrund von Fakten und objektiven Zahlen, sondern die Wahrnehmungen, die bilden sich durch Medienkonsum, durch Gespräche am Stammtisch und so weiter und so fort. Also von daher ist es so, dass es tatsächlich zwei Wahrheiten gibt. Und normalerweise entscheiden wir entlang der Wahrheit, die uns eben näher liegt. Und das ist die aus den Medien vermittelte.
Die Wirtschaft besteht zu 50% aus Psychologie, das soll Ludwig Erhard einmal gesagt haben. Wenn das denn so ist, bedeutet das, dass diese schlechte Stimmung, die schlechte Wahrnehmung der eigenen Situation das Ganze noch beschleunigt, eben dann die tatsächlichen Zahlen auch nach unten drückt?
Genau, das ist hier sozusagen ein Teufelskreis, also die schlechten Gefühle, das geringe Vertrauen. Schlussendlich geht es hier ja um ein Maß an Vertrauen, was Sie eben haben oder nicht mehr so stark haben. Und wenn dieses Vertrauen eben tief ist, das Vertrauen darin, dass das System funktioniert, dass das wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische System funktioniert, dann führt das natürlich dazu, dass das Verhalten auch eher eines ist, was auf Sicherheit und auf Bewahrung ausgerichtet ist und äußert sich dann tatsächlich auch so, dass man eben weniger konsumiert, weniger ausgibt, weniger optimistisch ist und beispielsweise auch konservativere Entscheidungen fällt, auch bei politischen Entscheidungen. Von daher ist es tatsächlich so, dass man hier einen Teufelskreis diagnostizieren muss.
Was kann man tun, um sich von der Krisenstimmung persönlich nicht anstecken zu lassen? Was könnte der Staat tun, damit die Gesellschaft als solche sich nicht anstecken lässt?
Man könnte jetzt sagen, man muss an der Wahrnehmung arbeiten, aber das wäre eben genau falsch. Das wäre dann sozusagen, das wäre der Job der Spin-Doctors, also derjenigen Leute, die dann den Politikern sagen, was sie tun müssen, damit ihr Image besser wird. Nein, wir müssen eben nicht am Image arbeiten, sondern wir müssen an den Fakten arbeiten. Wir müssen Gutes tun und darüber sprechen, aber erst muss das Gute getan werden, bevor darüber gesprochen werden kann. Das heißt, die objektiven Daten, die müssen nach oben zeigen, da müssen Schritte unternommen werden, dass es eben besser wird, dass das Vertrauen wieder hergestellt werden letzten Endes. Und wenn dieser Prozess dann mal eingeleitet wird, dann führt dann diese Spirale, die nach unten zeigt, die kann dann eben auch wieder einen Aufschwung bewirken.
Muss man vielleicht auch sich daran gewöhnen, dass es eben nicht immer aufwärts geht, dass vielleicht auch, ja, wie einige sagen, die fetten Jahre einfach vorbei sind, dass eben das Wirtschaftswachstum, das wir früher mal hatten, so auch nie wiederkommen wird, dass man sich auf ein niedrigeres Niveau einstellen muss?
Es ist, glaube ich, mehr als ein Bonmot, dass der Sieg, der teilweise auch einen Hang zur Wohlstandsverwahrlosung hat. Also ich glaube, wenn es einem zu gut geht, dann sinkt die Notwendigkeit, dass man sich anstrengt, dass man sich wirklich Mühe gibt. Und das kann dann so zu Einstellungen führen, die dann eben gesamtgesellschaftlich nicht unbedingt die Produktivität und das Wirtschaftswachstum eben fördern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man da von Faulheit sprechen sollte, überhaupt nicht. Aber es fehlt natürlich dem einzelnen Arbeitstätigen, fehlt es schlussendlich schon auch an der Motivation, sich besonders anzustrengen, wenn ihm einfach alles in die Wiege gelegt wird. Von daher denke ich, es ist immer ein Pendel, das schlägt hin und zurück.
Wenn man nun davon ausgeht, dass andere Nationen aufholen im Wirtschaftswachstum, China zum Beispiel hat ja ein rasantes Wachstum über die Jahrzehnte hinweg hingelegt. Viele sagen, ja klar, wenn die gewinnen, dann sieht das nicht so aus, als ob wir auch auf der Gewinnerstraße sein müssen, dass sich Wohlstand global betrachtet vielleicht ausgleicht. Könnte das am Ende dazu führen, dass wir uns einfach auf ein anderes Wohlstandsniveau einstellen müssen, dass wir eben nicht mehr davon ausgehen können, dass unser Wachstum auch zu Lasten der Umwelt beispielsweise immer so weitergeht, dass wir uns auf was anderes einstellen müssen in Zukunft?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich bin kein Extremist, der es meint, das Wachstum hat zwingend ein Ende. Ich denke, ein sinnvoll gelenktes und gesteuertes Wachstum kann auch gesellschaftlich gewollt sein. Das heißt, Wachstum der Wirtschaft muss nicht unbedingt mit Verschandelung der Natur und mit Ausbeutung der Ressourcen zu tun haben, sondern im Gegenteil, es kann sogar beides gleichzeitig geben. Natürlich setzt das aber voraus, dass wir wissen, was wir tun und dass das, was wir tun, nicht einseitigen Interessen eben in die Hände spielt. Von daher denke ich, es kann sowohl einen Wohlstandsanstieg geben, als auch einen Erhalt der Natur. Und das übrigens durchaus nicht in Konkurrenz mit anderen Regionen und Ländern, wie beispielsweise China oder USA, sondern viel besser wäre es sogar noch, und das ist gemäß der ökonomischen und auch der psychologischen Theorie durchaus vorstellbar und möglich, zusammen mit diesen anderen globalen Partnern.
Als Sie selbst 8 Jahre alt waren, da sind Ihre Eltern von Deutschland mit Ihnen in die Schweiz gezogen. Sie sind heute Schweizer, haben den Schweizer Pass, leben aber sozusagen in beiden Welten, in Deutschland, weil Sie ja auch noch Familie jenseits der Grenze haben, wie ich gehört habe. Mit welchen Gedanken blicken Sie aus dem Grenzgängertum heraus auf Deutschland, die Wirtschaft und den Allgemeinzustand Deutschlands heute 2024?
Ach, ich bin dann nicht so ein Schwarzmaler wie manche meiner Restfamilien in Deutschland oder meiner Freunde, die ich noch habe in Deutschland. Aktuell ist es sicherlich so, dass es hier besonders starke Wahrnehmung gibt von einer schließenden dunklen Wolkendecke. Aber ich denke, das Pendel in diesen Dingen schwingt doch häufig vor und zurück. Und ich bin überzeugt, dass die Chance besteht, dass man sich als Gesellschaft und als wirtschaftliches System zusammenrauft, dass man erkennt, dass Dinge nicht so optimal laufen, dass man bestimmte Korrekturen eben vornehmen muss. Und deshalb denke ich, kurzfristig ist es sicherlich so, dass es relativ dunkel aussieht am Himmel, aber mittel- und langfristig sehe ich eigentlich schon, dass diese Wolken dann sich wieder verziehen werden, einfach weil der Mensch nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland durchaus in der Lage ist, sich anzupassen, sich und seine Systeme zu analysieren, zu planen, was jetzt getan werden muss und das dann schließlich auch umzusetzen. Wenn er das nicht tut, ja mein Gott, dann ist es tatsächlich so, dass der Wohlstand möglicherweise eine Zeit lang runtergeht.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Viele Unternehmen, nicht nur in der Autoindustrie und bei den Zulieferern, bauen Stellen in großem Stil ab. Viele Jobs gehen derzeit verloren. Das zweite Jahr in Folge geht die Wirtschaftsleistung in Deutschland zurück. Das zweite Jahr der Rezession. Das britische Wirtschaftsmagazin Economist hatte Deutschland ja auch schon zum zweiten Mal zum kranken Mann Europas erklärt. 1999 war es das erste Mal und im August des vergangenen Jahres dann noch einmal. Jens Südekomm ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Düsseldorf und er ist auch im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium vertreten. Und ich wollte von ihm wissen, wie fällt denn Ihre Diagnose heute aus?
Deutschland wurde natürlich von den Schocks, die es weltweit gibt, noch mal viel härter getroffen als andere. Also die Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg, jetzt auch die Probleme, die aus China kommen. Das ist eine Erklärung für die aktuelle Rezession, aber nicht die einzige. Ein Teil der Probleme sind nicht erledigte Hausaufgaben, die man über die letzten Jahrzehnte einfach verschlafen hat, sind aber auch handwerkliche Fehler, die ewigen Streitigkeiten innerhalb der Ampelkoalition. Also es kommen leider gerade viele Probleme und negative Aspekte zusammen.
Wenn wir uns mal die Standortbedingungen anschauen, da wird viel kritisiert an der überbordenden Bürokratie, an zu hohen Unternehmenssteuern, teurem Strom. Sind es auch diese Rahmenbedingungen, die Deutschland einfach unattraktiv gemacht haben, unwirtschaftlich gemacht haben?
Über Bürokratie wurde schon immer gemeckert. Das ist so gesehen nichts Neues. Bei den Energiepreisen ist es so, dass eigentlich die Krise jetzt überstanden ist. Also wenn man auf die aktuellen Preise für Strom etwas schaut, hat man eigentlich den Vorkrisenstand schon wieder erreicht. Also das kann eigentlich auch nicht die wirkliche Erklärung sein. Ich glaube, wir müssen, wenn man sagt, woran leidet jetzt der Wirtschaftsstandort Deutschland tatsächlich, sind es eigentlich zwei Themen. Das ist zum einen der Fachkräftemangel und wir haben eben diesen Bereich der Investitionen. Nicht nur öffentliche Investitionen, Infrastruktur, sondern eben auch, dass die Unternehmen in den letzten 10, 20 Jahren viel weniger investiert haben in neue Technologien, als das Unternehmen aus anderen Ländern getan haben. Das sind die beiden zentralen Probleme, die Deutschland hat. Daran muss dringend gearbeitet werden. Das heißt nicht, dass die anderen Bereiche unwichtig sind. Bürokratieabbau zum Beispiel, das muss man trotzdem noch parallel vorantreiben, aber trotzdem die zentralen Baustellen sind die beiden anderen.
Sind das dann Punkte, die andere anders machen? Beispielsweise Frankreich mit einem Wachstumsplus von 0,75%, ganz zu schweigen von den Vereinigten Staaten. Dort rechnet man ja mit einem Plus von 2%. Ist es das, was die anders und besser machen?
Also in den USA eindeutig. Dort ist ja gerade ein regelrechter Investitionsboom, gerade der Unternehmen. Und das liegt natürlich auch an der Wirtschaftspolitik, die in den USA gemacht wurde, die auch sehr viel Geld kostet, muss man sagen. Also die USA fahren ja ein riesiges Budgetdefizit, geben sehr, sehr viel schuldenfinanziertes Geld aus, um aber Investitionen in Zukunftsbereichen anzuschieben. Das heißt, das ist etwas, das ist jetzt gerade sehr teuer, kann sich aber dann natürlich langfristig auch auszahlen. Da macht Deutschland zu wenig und läuft dann eben aber auch Gefahr, dass wirklich Geschäftsmodelle von morgen sich dann eben von Deutschland abwenden und anderswo angesiedelt werden.
Nun hat ja die Ampelkoalition ein Wachstumspaket aufgelegt. Steuern runter zum Teil, Anreize setzen, um mehr und länger zu arbeiten, Stichwort Fachkräfte, Strompreise für die Unternehmen senken, Bürokratie soll abgebaut werden. Ist das denn schon etwas, was eine Wende bringen könnte oder müsste da noch mehr kommen?
Also das Wachstumspaket sind ja insgesamt 49 Punkte. Da sind sehr viele gute Punkte dabei. Es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von Studien, die eben zeigen, wenn das so umgesetzt wird, dann bringt das durchaus zwischen 0,5 und 0,9 Prozentpunkte zusätzliches Wachstum. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ausreichend. Also eigentlich müssten wir in einem richtig großen Stil eine Investitionsoffensive starten. Das würde aber Geld kosten, das wir nicht haben, wo wir also eine Lösung finden müssten, etwa durch eine Reform der Schuldenbremse oder durch ein Sondervermögen im Grundgesetz verankert, so ähnlich wie bei der Bundeswehr. Darüber kann sich aber die Ampel nicht einigen. Aber selbst wenn sie sich einigen könnten, geht das ja so einfach nicht, weil dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt also, die große Aufgabe auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl ist, dass man diese wirklich großen Probleme, die der Wirtschaftsstandort hat, gemeinsam wird lösen müssen aus der demokratischen Mitte und da eben dann auch Grundgesetzänderungen auf den Weg bringt, um eben eine wirklich große Reform da überhaupt schaffen zu können.
Das heißt, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt nicht nur ein Teil eines Zyklus, also eine vorübergehende Delle, ein strukturelles Problem, das gelöst werden muss, um aus diesem Tief herauszukommen?
Nein, dafür ist mittlerweile diese Investitionslücke zu groß. Also die hat sich über 10, 20 Jahre angestaut. Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur sehen wir es ja alle jeden Tag. Das ist mittlerweile eigentlich gut dokumentiert, aber dasselbe Problem ist eben auch bei den Unternehmen. Also deutsche Unternehmen haben viel, viel weniger investiert, nicht nur als amerikanische Unternehmen, sondern auch als französische Unternehmen. Und diese Investitionslücke führt dann eben dazu, dass man in Zukunftsbereichen bei neuen Technologien abgehängt ist. Und bei der Elektromobilität ist das ja eben eine der Felder, wo es dann eben auch wirklich schmerzhaft wird für den Industriestandort Deutschland. Aber es erstreckt sich auf viele andere Bereiche. Und wenn wir hier mal wieder den Schalter umlegen wollen, geht das eben nur durch eine wirklich große Investitionsoffensive, die dann aber auch den Staat ordentlich Geld kosten wird.
Lieferengpässe, Inflation, Krisen, ausbleibende Investitionen. Damit haben deutsche Unternehmen nun schon seit einigen Jahren zu kämpfen, beziehungsweise mit den Folgen dessen. Allein in Hessen ist die Zahl der Firmeninsolvenzen im ersten Halbjahr im Vergleich zum vergangenen Jahr um 22% gestiegen. Insgesamt zählt das Statistische Landesamt in Wiesbaden rund 780 Pleiten. Auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin dürften die Pleiten auch ein Thema sein. Stellt sich die Frage, welche Unternehmen sind eigentlich noch krisenfest? Dieser Frage ist die Unternehmensgruppe Kreditreform im Auftrag des Instituts der Süddeutschen Zeitung nachgegangen und hat zum dritten Mal das krisensicherste Unternehmen Deutschlands gekürt. Und es war diesmal ein mittelständisches Unternehmen aus Hessen, die Herborner Pumpentechnik.
Ein langer Roboterarm greift nach einem der Pumpenlaufräder, die wie runde Kuchen auf einem großen Blech liegen, um es zu analysieren. Dafür hebt er das Laufrad auf eine Waage. Volker Kinzel, Ausbildungsleiter der Herborner Pumpentechnik, erklärt.
Die Waage ist in der Maschinenwaage ausgerichtet, sodass er perfekt 100% gerade sitzt. Und da misst er im Prinzip das Gewicht, was zu viel ist, auf einer Seite oder auf der anderen Seite. Und dementsprechend wird das abgetragen. Das ist wie beim Autoreifen, wenn man Reifen wechselt und da wird geguckt, wo ist die Masse zu hoch. Hier wird abgeschliffen.
Und schon geht es los. Das Laufrad ist vorher aus Rohmaterialien gegossen worden, wie auch die anderen Teile der Pumpe, in die es eingebaut wird. Bis auf die Motoren der Pumpen produziert die Fabrik alles selbst. Sie hat also eine eigene Gießerei, bearbeitet die Einzelteile und baut schließlich die Pumpen zusammen. So lässt sich die Produktion, falls nötig, auch mal schnell umstellen. Mit ein Grund dafür, dass die Firma so gut dasteht, sagt Geschäftsführer Wolfram Kuhn. Auch die Lieferprobleme der letzten Jahre hat er gut bewältigen können.
Da hat uns sehr geholfen, dass wir seit Also mindestens in den 35 Jahren, wo ich jetzt im Unternehmen bin und auch schon davor immer versucht haben, in Deutschland zu kaufen, wann immer es geht oder wenigstens dann in Europa und nicht irgendwo im asiatischen oder sonstigen Ausland. Das hat sicherlich auch geholfen. Abgesehen davon haben wir für jeden wichtigen Artikel auch immer mindestens 2 Lieferanten.
Breit aufgestellt ist die Firma auch, was die Vielfalt der Produkte angeht. Das sind zum einen Reinwasserpumpen für Schwimmbäder und Aquaparks und zum anderen Abwasserpumpen für Schiffe, Kommunen und Industrieanlagen. Energiesparen spielt eine immer wichtigere Rolle und das in 2 Bereichen.
Zum einen natürlich in der eigenen Produktion, wo wir versuchen, auch mehr und mehr wegzukommen von Gas, was wir für die Produktion schon fast überhaupt nicht mehr brauchen, leider noch für viele Heizungen. Wir setzen sehr stark auf Solarstrom. Wo immer es geht, haben wir Solarpanels auf die Dächer geschraubt. Das ist der interne Bereich und extern, dass wir seit 25 Jahren etwa uns in der Entwicklung sehr stark darauf konzentrieren, wie bekommt man die Pumpen möglichst energiesparend hin.
Gerade das beschert ihm jetzt viele Aufträge. Außerdem setzt er auf Sparsamkeit und darauf, dass das Unternehmen nur aus eigenen finanziellen Mitteln wächst. Seit 150 Jahren gibt es die Herborner Pumpentechnik als Familienunternehmen. Die Nachfolge ist auch schon geregelt, denn Wolfram Kuhns Tochter Svenja Walter ist bereits mit an Bord und nimmt ein gesundes Arbeitsklima und ein familiäres Miteinander wahr.
Vielleicht spielt es auch da rein, dass wir ein Familienunternehmen sind. Für sich spricht unsere geringe Fluktuationsquote, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben sehr, sehr viele, die 25, 30 Jahre, auch schon über 40 Jahre dabei sind. Und das ist einfach ein Zeichen, den Leuten geht es hier gut.
Darüber hinaus bildet die Firma auch aus, damit in Zeiten des Fachkräftemangels ausreichend Personal da ist. Das ist wichtig für die Zukunft, wie auch der Fertigungsroboter in der Produktionshalle der Firma. Früher mussten Mitarbeiter von Hand dafür sorgen, dass das Laufrad keine Unwucht hat, also nicht eiert. Jetzt geht das alles automatisch. Svenja Walter erinnert sich noch, wie der Roboter angeschafft wurde.
Das war schon ein Thema, an das wir uns erstmal rantasten mussten und wo wir viel ausprobieren mussten, wo nicht alles auf Anhieb geklappt hat und wo wir einfach so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht haben. Das ist auch was, was uns vielleicht ein Stück weit auszeichnet. Wir sind sehr explorativ und greifen die Dinge dann immer wieder nochmal an, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick noch nicht alles rund läuft.
Das nennt man dann wohl Unternehmergeist, ohne den Firmen auch nicht sicher durch die Krisen kommen.
Ein Bericht war das von Jutta Nieswand über ein krisenresistentes Unternehmen. Das Thema heute Morgen: Unter Druck, Deutschland und die Wirtschaftskrise.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.